couldn't have imagined anything like this. It was an incredible case. So brutal. Such a crime of passion. I was amazed. The more I investigated it, the more amazed I was. Just a very, very, very brutal case. I don't think they'd ever seen anything like this before in Bedford County, Virginia. This kind of brutal murder. It was a huge news story.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Der Fall Jens Söhring, ein deutscher Richter urteilt. In insgesamt 10 Folgen schaue ich mit Dr. Ralf Gieserübe, Richter und Präsident des Landgerichts Hannover, auf den Prozess gegen Jens Söhring aus dem Jahr 1990. Auf die Spuren, Expertenurteile zur Rechtmäßigkeit der damaligen Verurteilung und natürlich die Anklagepunkte, die zum Prozess führten. Gemeinsam diskutieren wir, ob es vor dem Hintergrund des heutigen Wissens zu einer Anklage hätte kommen dürfen. Wurde das Urteil auf einer soliden Basis gefällt? Würde es heute zu einer Verurteilung kommen vor dem Hintergrund der DNA und des berühmten Sockenabdrucks? Wie sind die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Rechtssystem aus Sicht des Juristen zu bewerten? Hallo Ralf, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du mich fachkundig in diesem Podcast begleitest und dich dem Fall für unsere Zuhörer annimmst.
Hallo Daniela, ja, sehr gerne.
Im Opener haben wir eben Autor Bill Sizemore gehört. Chris Fabricant als Experte für Junk Science, pseudowissenschaftliche Forensik, bringt den Fall noch einmal anders auf den Punkt.
Es ist sehr aufsehenerregend und hat alle Elemente, die einen sehr besonderen Fall ausmachen. Es handelt um weiße Menschen. Es sind Leute aus der Mittelschicht. Es sind gebildete Leute. Es geht um Sex. Es geht um Geld. Das sind alles Dinge, die für die Medien sehr reizvoll sind. Und das sind keine guten Voraussetzungen für ein ordentliches Verfahren. Das ist nur eine Grundlage dafür, dass die Sensationslust der Öffentlichkeit befriedigt wird und viele Gerüchte entstehen. Menschen haben Meinungen zu Tatsachen und Details, die ihnen gar nicht bekannt sind.
Ralf, ich freue mich wirklich sehr, dass du mit mir auf diesen wirklich kontroversen Fall schaust. Was bedeutet es für einen Richter, wenn er so einen durchaus prominenten und speziellen Fall zu führen hat?
Nun, das ist schon eine Herausforderung. Allerdings ist es für den Richter alltäglich, dass er mit seinen Routinen einen Strafprozess aufgrund der formalen Voraussetzungen auch qualitativ sehr hochwertig führen kann und sich an der Stelle eben ja von irgendwelchen populistischen oder insbesondere hier auch prominenten Inhalten und so weiter befreit und eben dann nach Recht und Gesetz auch einen solchen Fall entscheidet.
Ein Strafverfahren steht und fällt natürlich mit der Person, die Recht spricht oder es tun sollte. Bitte erläutere uns doch die Position des Richters.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ja, der Richter oder die Richter, die über die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten entscheiden, tun dies frei von Weisungen. Das heißt, sie sind in dem, was sie tun, unabhängig und nur ihrem Gewissen unterworfen und müssen eben das materielle Recht auf die zugrunde liegenden Lebenswirklichkeiten anwenden. Dafür werden sie ausgebildet, dafür werden sie eingestellt und zwar auf Lebenszeit. Und in der Lebenszeiternennung liegt letztlich eben die subjektive Unabhängigkeit, dass man nie Gefahr laufen muss, durch ein vielleicht nicht populäres Urteil derart in die Kritik zu geraten, dass man gegebenenfalls sein Amt verliert. Ein wesentlicher Unterschied zum amerikanischen Recht, gerade auch in Virginia, wo ja der Richter immer abhängig ist von dem örtlichen Abgeordneten und alle 6 Jahre in seinem Amt bestätigt werden muss. Und das schließt natürlich nicht aus, dass ich dann in meinen Entscheidungen unter Umständen dahingehend beeinflusst bin, wie werde ich denn wahrgenommen, wie werde ich gesehen und insofern nicht vollkommen unabhängig in der Sache entscheide.
Im Fall Jens Söring wird ja nicht nur der Prozess an sich als kontrovers betrachtet, auch die Position des Richters und auch die Methoden werden sehr kontrovers diskutiert, die überhaupt erst zu diesem Prozess geführt haben. Der hochrangige Polizist und Experte für Verhörmethoden Andy Griffiths äußert sich dazu wie folgt.
Aber wenn man sich das Ergebnis dieses Gesprächs und seine Auswirkungen auf den Fall ansieht, glaube ich nicht, dass es ein zuverlässiges Geständnis war. Doch im Prozess war dieses Geständnis ein wesentlicher Aspekt.
Gerade im Fall Söring-Haysom ist der damalige Richter William Sweeney sehr umstritten. Und zudem kommen die Rechtsprechungen, die sich massiv von der deutschen unterscheidet. In Virginia entscheidet der Richter selbst über seine Befangenheit. Die stellvertretende Justizministerin Virginias, Gail Marshall, hat sich seit 1995 für Jens Söring engagiert.
Der Richter wurde vor dem Prozess in einem öffentlichen Zeitschriftenartikel mit den Worten zitiert: Ich glaube nicht, dass Elizabeth dachte, sie ihn zu so etwas manipulieren könnte. Und sagte offensichtlich, dass er dachte, dass Elizabeth ihn einfach herausforderte und überrascht war, als Jens den Mord tatsächlich beging. Ich finde, als Richter eine Meinung über die Schuld oder Unschuld von jemandem zu äußern, der in einem Prozess vor Gericht steht, und das in einer öffentlichen Zeitschrift zu tun, ist ethisch unvorstellbar.
Ja, das Problem der Besorgnisbefangenheit ist in der Tat zwischen den beiden Ländern, Deutschland und den USA, komplett unterschiedlich zu bewerten. Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass die Besorgnis der Befangenheit nach deutschem Recht dann besteht, wenn zureichende Gründe für einen objektiven Betrachter darin gesehen werden, der Richter könnte nicht unabhängig und frei nach Recht und Gesetz entscheiden. Wenn diese Zweifel da sind, dann entscheidet doch nicht der Richter darüber, ob er tatsächlich befangen ist, sondern ein anderes Richtergremium entscheidet darüber. Und auch hier wichtig ist, es kommt nicht darauf an, ob der Richter tatsächlich befangen ist, sondern es kommt darauf an, ob beim würdigen Betrachten der Inhalte für einen objektiven Beobachter dieser Eindruck entstehen könnte. Was gerade gesagt wurde, insbesondere, dass man sich vor dem Prozess in der Öffentlichkeit oder gegenüber den Medien zu diesem Fall äußert, würde auch nach deutschem Recht dazu führen, dass man begründete Zweifel daran hat, dass dieser Richter nicht unvoreingenommen agiert. Und vor dem Hintergrund wäre es sehr wahrscheinlich, dass man dann diesen Richter im Vorfeld als befangen erklärt und damit abgelöst hätte durch einen anderen Entscheider.
Vor Ort habe ich mit zahlreichen Persönlichkeiten auch darüber gesprochen und die meisten sagten, dass die Rahmenbedingungen für die Verhandlung bereits eine Katastrophe waren. Die Geschworenen, die durch die Frau des Staatsanwaltes ausgesucht wurden, zahlreiche Aussagen von Elizabeth, die alle unterschiedlich waren als Grundlage und auch diese starke Medienpräsenz. Also zum ersten Mal wurde ein Verfahren live aus dem Prozesssaal übertragen im Fokus dieser blutjunge Angeklagte aus Deutschland.
Ja, hier muss man auch natürlich die Struktur vor Ort begreifen. Das Geschehen, die Tat und damit auch die Gerichtsverhandlung ist zum Beispiel nicht in einer Großstadt wie Manhattan passiert, sondern in einer Kleinstadt, wo 3000 Einwohner letztlich leben und wo natürlich das Medieninteresse, das öffentliche Interesse einen Angeklagten nicht nur letztlich den Gerichtsprozess zu machen, sondern ihn letztlich auch zu verurteilen, besonders groß. Und auch hier muss man davon ausgehen oder darf man davon ausgehen, dass diese Umstände letztlich dazu geführt haben, dass es ganz schwierig gewesen ist, Jens Söring ein komplett faires Verfahren zu geben.
Gail Marshall sagt dazu,
ungewöhnlich war auch, dass der Richter ein Freund der Familien war. Er war kein enger Freund, aber er war mit Riske Benedict, dem Bruder des ermordeten Vaters Derek Haysom, zur Highschool gegangen.
Ja, hier muss man differenzieren, wenn es auch hier um die Frage der Befangenheit geht. Ist es so, dass der Richter lediglich mit dem Bruder eines Opfers in die Schule gegangen ist und man sich daher kennt? würde auch nach deutschem Recht niemand auf die Idee kommen, darin eine Befangenheit zu betrachten. Man würde sagen, die professionelle Eingabe führt dazu, dass man den nötigen Abstand auch bei der Urteilsfindung behalten kann. Handelt es sich aber tatsächlich um eine Freundschaft im Sinne eines ständigen Wechsels von Informationen, von Treffen und so weiter und so fort, dann ist die Nähe zu stark und dann würde man wiederum auch bei uns sagen, es ist besser, wenn ein anderer Richter, der diese Nähe nicht hat, über den Fall entscheidet.
Hinter vorgehaltener Hand habe ich eine Sache immer wieder gehört, Gemauschel, Absprachen und eine ganz klare Vorverurteilung des Angeklagten Jens Söring. Viele sind in Virginia heute davon überzeugt, dass Jens damals nie eine objektive Chance hatte, von einem fairen Prozess ganz abgesehen. Dazu sagt Prozessbeobachterin Tammy Martin.
And I think the part that bothers me the most is that
Und ich denke, was mich am meisten stört, ist, dass Jens Fall dazu benutzt wurde, die Karriere des Staatsanwalts und des Ermittlers zu fördern. Als Jens wegen der Morde verurteilt wurde, hatte ich schon früh das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Wie kann man jemanden aufgrund eines Sockenabdrucks verurteilen? Und das war, bevor ich etwas über die DNA und die Fingerabdrücke wusste. Ich hatte einfach das Gefühl, dass etwas nicht stimmte.
Ich würde dazu gerne die Emotionalität mit dir diskutieren, denn das sind ja sehr subjektive Wahrnehmungen, die durchaus von Relevanz sind, wenn man über einen Fall in der Öffentlichkeit spricht. Aber als Richter zum Beispiel sind diese Punkte und Wahrnehmungen, denke ich, unerheblich.
Ja, also grundsätzlich darf ein Richter keine Haltung haben an der Stelle, sondern er muss das Gesetz nach bestem Wissen und Gewissen anwenden. Nur hier vorliegend, das wurde ja auch in dem Statement zum Ausdruck gebracht, geht es um persönliche Interessen beteiligter Personen, namentlich hier genannt der Staatsanwalt oder auch der Chefermittler, die tatsächlich ja vom Volk gewählt werden und unter einem enormen Druck stehen. Und dann kommen wieder die Strukturen dazu, dass Jens Söring einige Zeit in Auslieferungshaft saß, dass es das Geständnis gab, dass es einen hohen Erwartungsdruck gibt. Und damit steht und fällt letztlich alles. Und deswegen war es tatsächlich so, dass von vornherein niemand in dem Interesse angetreten ist, gegebenenfalls auch die Unschuld von Jens Söring festzustellen, sondern es ging nur darum, zu einem schnellen Schuldspruch zu kommen.
Du erwähnst gerade einen sehr wichtigen Punkt. Ein wesentlicher Punkt des Falls scheint also auch die Kontroverse zu sein, die die beiden damaligen Chefermittler Chuck Reed und Ricky Gardner miteinander haben. Beide sind heute im Ruhestand. Chuck Reed ist von Sörings Unschuld bezüglich der Morde überzeugt. Er weist jedoch auf die moralische Schuld hin, also die Söring mit dem falschen Geständnis und der Flucht auf sich geladen hat, um seine Freundin zu schützen. Ricky Gardner beharrt entgegen vieler neuer Belege auf Sörings Schuld und hat bis zur Rente eine Kopie des Sockenabdrucks, also dieses Overlays, mit sich getragen. Bis heute bestreitet er, dass nach den Morden zum Beispiel ein FBI-Täterprofil erstellt wurde. Chuck Reed sagt dazu:
Du möchtest mehr über die Ermittlungen gegen Jens Söring und die Hazen-Morde erfahren? Der damalige Ermittler Chuck Reed hat exklusives Material für dich zusammengestellt und kommentiert. Bisher unveröffentlichte Originalaufnahmen der Beweise, Ausschnitte aus Prozessakten und Sörings Tagebuch sowie brisante Laborergebnisse. Hole dir den Report auf www.gallip-verlag.de/fall-jens-söring. Den Link findest du auch in den Shownotes.
Was ich damit sagen will, ist, die ersten 6 Monate der Ermittlungen, die der Staatsanwalt des Commonwealth und alle anderen geführt haben, und die Tatsache, dass das FBI eine Frau im Fokus hatte, wurden einfach unter den Teppich gekehrt. Als Ricky nach England kam, nur 4 Tage dort war, und die Ermittler dann das falsche Geständnis bekamen, wurden alle Ermittlungen eingestellt. Daraufhin erhoben die Geschworenen direkt die Anklage. Damit habe ich ein Problem. Wie kann man all diese vorherigen Beweise aus der 6-monatigen Ermittlung vergessen, auch wenn es nur Indizien waren?
Welchen Eindruck hinterlässt so eine Kontroverse?
Ja, sie zeigt die Problematik nochmal auf. Ricky Gardner fliegt nach London. Er erhält dort ein Geständnis. Und damit ist der enorme Druck, der auf ihm lastet, zunächst mal beseitigt. Er fliegt wieder zurück und für ihn ist der Fall damit abgeschlossen. Das heißt, es wird eine Anklage verfasst und ab diesem Zeitpunkt wird nicht mehr zugunsten von Jens Söhring ermittelt. Es werden noch keine Ermittlungen dahingehend angestellt, ob das Geständnis tatsächlich richtig und realitätsbezogen ist, sondern es ist der Abschluss. Und in dem darauf folgenden Strafverfahren geht es dann nur noch um kontradiktorische Auseinandersetzungen zwischen dem Staatsanwalt und dem Verteidiger mit ganz unterschiedlichen Interessen. Und das ist eben der wesentliche Unterschied zu Deutschland, wo die Polizei und die Staatsanwaltschaft die sogenannte objektivste Behörde der Welt sind, so nennen sie sich, zu Recht, weil sie neben belastenden Umständen immer auch entlastende Umstände, und zwar bis zum Plädoyer in der Hauptverhandlung, dem müssen sie nachgehen und im Zweifel darauf auch ihre Entscheidung beziehungsweise ihren Strafantrag stützen. Und das kann man hier in dem, was gerade gesagt wurde, sehr gut ablesen, dass es dort eben anders war.
Also ich bin mir dessen natürlich bewusst, dass auch wir hier die Verpflichtung haben, objektiv zu sein und auch alle Seiten zu hören. Das war auch ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch bei Gardner und Elizabeth und anderen Beteiligten Interviewanfragen gestellt. Und von einigen kam keinerlei Rückmeldung. Gardner hat direkt mit Haft gedroht in der Antwort an mich. Und es ist, als würde man in ein Wespennest stechen. Das war auch wirklich sehr interessant. Auch die Frau des damaligen Richters habe ich zu erreichen versucht. Das Argument der Bekanntschaft des Richters zur Opferfamilie, das wollte ich natürlich auch diskutieren.
Vielleicht kann man da noch ergänzen. Das Ganze liegt jetzt mehrere Jahrzehnte zurück. Und gerade für Ricky Gardner war das Verfahren, was sein weiteres berufliches Leben begleitet und auch dominiert hat. Und man ist dann auf der subjektiven Ebene, auf der Beziehungsebene so betroffen, dass man nachträglich Sachargumenten nicht mehr zugänglich ist und sich auch mit objektiven Beobachtern, wie jetzt von dir, in einer Befragung nicht auseinandersetzen kann. Das ist aber eine ganz menschliche Folge. Die gibt's überall auf der Welt und die sieht man jeden Tag.
Also Ähnliches hat mir auch der Sheriff Chip Harding, der sehr engagiert war im Fall, geschildert, der sich in Bedford regelmäßig erkundigt hat nach Dokumenten und der auch wirklich belogen wurde, dass die und die Dokumente nicht existierten, dass Beweise einfach nicht existierten. Und er hat mir unter anderem auch geschildert,
wir sagten, dass wir nur etwa 50 Fotos haben, die wir durch einen Besuch im Gerichtsgebäude von Bedford erhalten konnten. Chuck Reed, der während der ursprünglichen Untersuchung dabei war, sagte, dass buchstäblich mehrere hundert Fotos gemacht wurden. Wir riefen also das Lynchburg Police Department an, die den Tatort in Bedford bearbeiteten, und fragten, ob wir vorbeikommen und uns alles ansehen könnten. Und sie sagten, sie hätten alles an Bedford übergeben. Als der Fall weiterging, wollte Bedford natürlich keinen Kontakt mit uns haben. Wir riefen dort an und fragten, können wir kommen und 15, 20 Minuten mit ihnen reden? Die Antwort lautete, nein, wir haben keine Zeit, um mit ihnen zu sprechen. Wir hatten also nie die Möglichkeit, uns das anzusehen. Ich kann nicht sagen, ob dies absichtlich oder unabsichtlich geschah, aber sind das weitere entlastende Beweise, die die Geschworenen nie gehört haben.
Es geht letztlich darum, dass man die Gesellschaft vor Ort, die Bevölkerung zufriedenstellen möchte, dass man sie in Sicherheit wiegt. Man darf nicht vergessen, dass das eine herausragende Tat im Sinne von Brutalität und Ausnahmecharakter gewesen ist, wo genau diese Antwort von der Bevölkerung erwartet wird und man es überhaupt nicht erst in Betracht ziehen könnte, gegebenenfalls Jens Söhring freizusprechen und im Zweifel bis heute, also mehr als 40 Jahre oder knapp 40 Jahre danach, keinen Täter vorweisen zu können. Das ist einfach äußerst schwierig und vor diesem Hintergrund sind die Mechanismen dann in dem Prozess zu erklären.
Hinzu kommt ja auch, dass man 1990 noch gar nicht wusste, wie oft zum Beispiel es falsche Geständnisse gibt. Heute gibt es zahlreiche neue Erkenntnisse zu allen möglichen Themenbereichen und heute kann man ja auch die Position des Richters ganz anders bewerten. Und Eddie Griffiths hat dazu noch gesagt.
Ich denke, man muss den Leuten gegenüber fair sein. Ich meine, das war 1986. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Wissensstand und das Wissen über die Art und Weise, wie man Menschen befragt, damals sehr, sehr unterschiedlich war. Auch hier muss man also sehr vorsichtig sein. Als ich diesen Fall bearbeitete, ging es natürlich um die Qualität des Beweismaterials und seine Zuverlässigkeit. Aber es wäre unfair, heutige Maßstäbe mit denen damals arbeitenden Beamten zu vergleichen, wenn sie nicht über die entsprechende Ausbildung verfügten. Ich weiß, wie die Schulung für Ermittler im Bereich von Vernehmungen im Vereinigten Königreich 1986 aussah. Ich weiß auch ein wenig darüber, wie es in den USA diesbezüglich aussah. Es ist zwar legitim, Bemerkungen über die Objektivität und Fairness der durchgeführten Befragung zu machen, aber es ist nicht richtig, die Standards von 2002 unfairerweise auf die damaligen Beamten anzuwenden, die keinen Zugang zu der Ausbildung und dem Wissen hatten, das wir heute haben.
Also ich kann mir vorstellen, dass der Druck, der auf einem Richter lastet, dabei auch sehr hoch ist, wenn so ein spezieller Fall vorliegt und dann ein vermeintlich falsches Geständnis und ein Fall so außergewöhnlich ist auch.
Es gibt immer wieder falsche Geständnisse, insbesondere wenn Beziehungsgeflechte eine Rolle spielen. Beispielsweise im Jahr 2002 hat ein deutscher Schauspieler gestanden, einen Raub mit Todesfolge begangen zu haben, um seine damalige Frau zu schützen, die letztlich zu dieser Tat angestiftet hatte. Später ist das dann aufgedeckt worden, nachdem er aber schon einige Jahre Strafhaft verbüßt hatte. Und in einem Wiederaufnahmeverfahren wurde er dann freigesprochen. Es ist Aufgabe nach deutschem Recht, jedes Geständnis auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, zu hinterfragen, sodass man zum Beispiel nicht wegen eines Geständnisses auf eine Beweisaufnahme verzichten kann, indem man zum Beispiel Tatzeugen nicht unmittelbar vernimmt. Oder indem man auch die Komplexität, die Inhalte des Geständnisses nicht auf Widersprüche, auf Unstimmigkeiten hin hinterfragt. All das gibt es oder gab es in der Form in den USA nicht, wenn man sieht, dass alleine aufgrund des Geständnisses, was man Ricky Gardner gegenüber abgegeben hat, schon nach sehr kurzer Zeit, nach wenigen Tagen, die Anklage verfasst wurde und damit letztlich sämtliche Ermittlungen abgeschlossen waren.
Ich möchte an dieser Stelle auch nicht in Spekulationen verfallen. Glaubst du dennoch, dass es den Beteiligten auch klar war, dass sie die anderen weiteren Schritte hätte gehen müssen?
Nun ist ihre Rolle anders tatsächlich definiert. Und das sind eben die Regeln, die in den USA funktionieren. Und auch das an der Stelle ganz klar sagen, mir steht es nicht zu, das zu kritisieren. Jede Gesellschaft gibt sich ihre eigene Rechtsordnung. Und insofern ist auch die USA und in allen Staaten sind sie rechtsstaatlich organisiert. Nur nach meinem Verständnis halte ich unser System an der Stelle für besser, für überzeugender, weil es, wie gesagt, immer auch die Verpflichtung hat, alles zugunsten eines Beschuldigten, später Angeschuldigten oder Angeklagten zu tun und zu ermitteln.
Das heißt dann auch, dass deine Kritik am Verfahren aus Sicht des deutschen Richters ist, aber du grundsätzlich die Abläufe in Ordnung findest?
Sie werden sicherlich von den Amerikanern so geschätzt und akzeptiert. Das ist eine Kultur, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und die natürlich auch funktioniert, aber die unter Umständen auch Risiken eingeht, denen wir in Deutschland versuchen zu begegnen, indem die Objektivität im Vordergrund steht und nicht die subjektiven Interessen einzelner Beteiligter.
Das Ergebnis des Prozesses aus dem Jahr 1990 gegen Jens Söring ist den meisten bekannt. Er wurde zu zweimal lebenslänglicher Haft verurteilt. In den meisten US-Bundesstaaten bedeutet lebenslänglich, anders als in Deutschland, lebenslängliche Haft. Die meisten Inhaftierten sterben im Gefängnis in geriatrischen Abteilungen. Der amerikanische Bestsellerautor John Grisham äußert sich dazu.
Jens verbrachte über 30 Jahre in verschiedenen Gefängnissen für ein Verbrechen, mit dem er nichts zu tun hatte. Er war ein unschuldiger Mann und wurde für den Mord an zwei Menschen verurteilt.
Das war die erste Folge unserer Podcast-Serie Der Fall Jens Söring. Ein deutscher Richter urteilt. Diskutiert haben wir, ob die Rolle des Richters im Prozess gegen Jens Söring fragwürdig war und welche Rolle es für einen Richter spielt, als Vorsitzender eines Strafverfahrens durch einen prominenten Strafprozess zu führen. In der nächsten Folge steht Jens Sörings Geständnis im Fokus, von dem er behauptet, dass es ein falsches Geständnis sei. Sind falsche Geständnisse wirklich unüblich? Welche Formen falscher Geständnisse gibt es? Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Eure Daniela Hillers.